Die Predigt heute ist nicht eine klassische Muttertagspredigt, aber in der Predigt kommt eine Frau vor und eine ganze Familie mit zwei Söhnen, aber alle Töchter dürfen sich auch angesprochen fühlen und es dürfen sich überhaupt alle angesprochen fühlen, es muss niemand nach Hause gehen, sondern ihr dürft alle bleiben und zuhören. Mein Thema ist, ich möchte mit euch die Entstehung von Juwelen anschauen. Juwelen sind etwas ganz Kostbares. Hat jemand heute Juwelen geschenkt bekommen? Das wäre so Muttertag. Ah, einmal, zweimal, wow. Es hat doch einige dabei. Gratuliere. Ihr habt eigentlich alle Juwelen geschenkt bekommen. Auf eurem Sitz lag sowas, das doch nicht wie Juwel aussieht. Es ist der Weg vom Juwel, das ist der Weg vom Rohdiamant zu einem Juwel. Ich habe gleich ein ganzes Glas davon gekauft. Wenn sie echt wären, dann wären jetzt hier einige Millionen da drin. So kostbar ist diese Sache. Und ihr habt auf eben auf dieser kleinen Kreditkarte, diese Kreditkartengröße, habt ihr einen kleinen Rohdiamanten darauf. Ich lese euch einmal die Definition von einem Rohdiamanten vor. Ein Rohdiamant ist ein unbearbeiteter, ungeschliffener Diamant und ein sehr geheimnisvoller Edelstein. In ungeschliffenem Zustand kann die Güte, so wird der Wert eines Diamanten beziffert, nämlich noch nicht ausgemacht werden, denn erst nach dem Schleifen und Polieren wird dessen Qualität und Reinheit erkennbar. Auch modernste Techniken können nur annähernd helfen, die Güte eines Rohdiamanten einzuschätzen. Entscheidend ist schließlich das handwerkliche Geschick des Diamantenschleifers. Der Prozess vom Rohdiamant zum Juwel scheint mir ein gutes Bild zu sein für unser Leben. Wir sind wie diese Rohdiamanten. Es ist alles schon drin, wenn er gefunden wird, aber erst durch das Polieren und das Schleifen wird es sichtbar. Es wird ein Schmuckstück werden, das Gott ehrt und das ihm Freude macht. Auf eurer kleinen Karte steht dieser Bibelvers aus 2. Petrus 1, Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Lasst uns ihn immer besser kennenlernen. Anders ausgedrückt, Gott hat alles, und alles meint alles, in uns hineingelegt, damit wir mit seiner Hilfe ein Leben führen können, das Gott ehrt. Bedingung ist, dass wir Jesus immer besser kennenlernen, ihm ganz nahe sind und sozusagen in seinen Händen schleifen lassen. So mit dem Bild des Rohdiamanten steige ich nun diese Predigt ein. Ich habe im Wort Gottes Geschichten gelesen von so Rohdiamanten. Menschen, die mir wie Rohdiamanten vorkommen, und davon hat es ja ganz viele. Und ich möchte euch nun eine Familie vorstellen. Ich bin sozusagen den Spuren des Diamantenschleifers gefolgt. Stellt euch vor, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Er hat seine ganzen Jünger dabei, darunter die 12 Apostel und auch einige Frauen. Und er zieht mit ihnen hinauf nach Jerusalem und nimmt dann diese 12 Apostel zur Seite und erklärt ihnen zum dritten Mal, was passieren wird, dass er von den hohen Priestern und Pharisäern angeklagt wird, dass er verraten wird, dass er überliefert wird, dass er verurteilt wird, dass er gegeißelt wird, dass er gekreuzigt wird, dass er stirbt und dass er aufersteht. Das ist diese Szene. Ob sie es verstanden haben, wahrscheinlich eher nicht, aber wenn er es schon zum dritten Mal gesagt hat. Und in diese Szene hinein kommt jetzt diese Familie. In Matthäus 20, Vers 20 bis 23. Ich lese euch das vor. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und Jesus sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, Lass meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Jesus antwortet ihr: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Die Söhne antworten ihm: Ja, können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht meinem Vater zu, denen zu geben, die dazu bestimmt sind. Wer ist diese Frau? Sie wird hier die Mutter der Söhne des Zebedäus genannt. Und vermutlich ist sie identisch mit Salome, sie wird im gleichen Zusammenhang genannt mit Maria von Magdala und anderen Frauen, die Jesus nachgefolgt wird. Sie wird mehrmals die Mutter der Söhne des Zebedäus genannt, was ja nicht heißt, dass sie auch die Frau von Zebedäus ist, habe ich nirgends gefunden. Sie könnte geradezu eine Magd gewesen sein oder eine Sklavin oder so irgendwas. Jetzt kommt diese Frau und sie wirft sich vor Jesus auf den Boden und es ist klar, sie möchte etwas von ihm. Es war ihr völlig egal, was die anderen von ihr denken. Und es war auch ganz klar, dass das, was sie will, für sie etwas ganz Wichtiges ist. Und Jesus fragt sie: Was willst du? Und sie sagt: Ich möchte, dass meine Söhne, diese zwei, einer sitzt zu deiner Rechten und einer sitzt zu deiner Linken. Ganz schön mutig, was diese Frau möchte. Und wie kommt sie überhaupt darauf, so etwas zu fragen? So ein paar Stunden vorher hat jemand anders, der Petrus, eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar hat er zu Jesus gesagt: Also los einmal, wir sind jetzt schon eine Weile mit dir unterwegs, was haben wir davon? Was springt dabei für uns raus? Und Jesus hat zu ihnen gesagt: Ihr werdet auf Thronen sitzen in meiner Herrlichkeit und ihr werdet richten und herrschen. Und diese Salome hat das gehört, oder die zwei Söhne haben sie ihr erzählt. Sie hat das auf jeden Fall gewusst, aber nicht nur gewusst, sie hat es geglaubt. Sie hat geglaubt, dass dieser Jesus ein König ist und dass er ein Reich bauen wird. Und jetzt hat sie auch an ihre Söhne geglaubt. Ich denke, sie hat schon sehr lange in ihre Söhne investiert. Und sie hat gewusst, dass die zu mehr taugen als zum Fische fangen. Weil diese Söhne, das sind nämlich die Söhne des Zebedäus, und der Zebedäus hat einen großen Fischereibetrieb gehabt mit Angestellten auf dem See Tiberias. Und diese zwei Söhne, das waren Fischerkollegen von Simon Petrus und seinem Bruder Andreas. Und diese Frau hat gewusst, die sind zu mehr berufen, meine Söhne, als Fischer zu fangen. Jesus schaut sie an. Und dann spricht er zurück zu diesen beiden Söhnen und sagt ihnen: Ihr habt keine Ahnung, um was ihr bittet. Könnt ihr den gleichen Weg gehen, wie ich gegangen bin? Könnt ihr die gleichen Leiden aushalten, die ich aushalten werde? Könnt ihr diesen Kelch trinken, den ich trinken werde? Und die zwei stehen da und sagen: Klar, können wir. Diese beiden Söhne heißen Jakobus und Johannes. Als Jesus seine ersten Jünger gerufen hatte, hatten sie Platz 3 und 4. Jesus kam vorbei und hat sie gerufen und sie haben alles stehen und liegen lassen. Den Fischereibetrieb ihres Vaters, ihre Arbeitsstelle damit, ihr Einkommen damit, ihre Familie damit und sind Jesus einfach nachgefolgt. Und sie gehörten ab dann zum engeren Kreis von Jesus. Mit Petrus zusammen und eben der Jakobus und der Johannes, diese drei hat Jesus in einen engeren Kreis genommen und hat sie zu ganz vielen Abenteuern mit dabei gehabt, wo die anderen nicht waren. Sie waren zum Beispiel dabei, als er die Tochter des Jairus vom Tode auferweckt hat. Sie waren dabei auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus plötzlich ganz weiß und strahlend wurde, wo diese Wolke kam und diese Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Da waren sie dabei. Auch noch mit Moses und Elias, sie waren da mit dabei. Es waren wirklich zwei Kreative, zwei Impulsive, Jünger des Herrn. Jesus nannte sie auch die Donnersöhne, diese zwei. Man weiß nicht genau, weil sie eben so impulsiv waren oder weil sie so impulsiv gepredigt haben, aber er nannte sie Donnersöhne. Und ein Beispiel, sie waren unterwegs und wollten übernachten in einem Dorf der Samariter. Und die haben Jesus abgewiesen. Da haben sie doch tatsächlich zu Jesus gesagt, lass uns Feuer vom Himmel fallen oder bringen wir gleich alle um. Von Liebe war da nicht so viel drin bei diesen zwei. Und dann gab ihnen Jesus gleich eine Lektion im Fach Barmherzigkeit in dieser Szene. Er hat sie zurechtgewiesen. Zwei echte Rohdiamanten. Ausgesucht von Gott, von Jesus, ist ja das Gleiche, weil er schon wusste, was da in ihnen drin steckt. Ich habe mal gefragt, was das heißt, wenn man sagt, du bist ein Rohdiamant. So verschiedene Leute gefragt. Der eine sagt, nicht so richtig verkäuflich, nicht zu gebrauchen, muss noch gesäubert werden. Oder du hast ein Talent für irgendwas, musst aber noch geformt und geschliffen werden. Es gibt noch einiges zu tun. Das bedeutet, du bist toll, aber du brauchst noch Zeit, um dich zu entwickeln. Und dann hat der andere noch gesagt, das heißt, du bist schwer in Ordnung. Aber noch viel Entwicklung und Steigerung ist möglich und nötig. Und normalerweise ist das ein Kompliment für ein unentdecktes, unverdorbenes Talent. Jeder von euch ist so ein Rohdiamant. Es liegt enorm viel Potenzial drin. Eben bei dem Johannes und bei dem Jakobus auch. Weißt du, dass Jesus dich auch auserwählt hat, bevor man gesehen hat, zu was du fähig bist? Und er hat jeden von uns ausgewählt, die Werke zu tun, die er vorbereitet hat, nicht unsere eigenen, sondern seine Werke. Und es sind gute Werke, die er vorbereitet hat. Und dafür hat er dich schon ausgewählt, als du noch im Zustand von diesem Rohdiamanten warst. Jesus sagt ihnen, stimmt, ihr werdet meine Leiden auch durchlaufen. Ich weiß nicht genau, was Salome da in diesem Moment gedacht hat, als diese Antwort von Jesus kam auf ihre Frage, ob dann die regieren können, dass die Leiden zuerst kommen. Auf jeden Fall haben sich die anderen 10 Jünger mächtig aufgeregt über diese Familie. Nicht, weil sie frommer waren, sondern weil sie eben auch gerne die Größten gewesen wären. Und dann hat Jesus ihnen gleich eine Trainingseinheit gegeben im Fach echte Demut. Und hat das Prinzip vom Herrschen und vom Dienen erklärt. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und mein Leben zu lassen, als Lösegeld für viele. Über diesen Vers könnte man jetzt eine extra Predigt machen. Aber es geht nicht darum, dass ich möglichst alles für mich habe, es geht darum zu dienen. Und Jesus hat das in so einer vollendeten Form gemacht, dass das Dienen an anderen und das Herrschen gleichzeitig, das gehört miteinander. Wir sind berufen zu herrschen, aber in dieser Haltung des Dienens. Ich bin auch noch am Üben an diesem Thema. Ich wohne zwar und lebe und arbeite in diesem christlichen Haus, was aber nicht heißt, dass ich das alles schon verstanden habe, was Dienen in Demut, in echter Demut heißt und was gleichzeitig Herrschen heißt. Ich bin also auch so ein Rohdiamant auf dem Weg zum Juwel. Im Garten Gethsemane waren Jakobus und Johannes ganz nahe dabei, als Jesus Blut und Wasser geschwitzt hat, als er sich bereit machte für den Weg ans Kreuz. Sie waren eingeschlafen dabei und haben ihn alleine kämpfen lassen. Und ich weiß, dass ich auch schon Jesus alleine gelassen habe. Als er mit mir Gemeinschaft haben wollte, das geht ja noch, aber vielleicht wollte er mit mir Gemeinschaft haben, um zu kämpfen für jemand anderen. Ich habe ihn schon alleine gelassen. Aber ich kann ja heute gerade wieder anfangen, mich in diese Richtung auszustrecken, mit Gott synchron zu laufen, dahin, wo Jesus möchte. Nicht dahin, wo es mich zieht, sondern dahin, wo er zieht. Der Johannes hat es doch noch bis ans Kreuz von Jesus geschafft. Als einziger der Apostel stand er da. Haben diese zwei den Kelch des Leidens getrunken, so wie Jesus das gesagt hat? Ja, das haben sie. Jakobus wird im Jahre 43 nach Christus von Herodes Agrippa dem Ersten mit dem Schwert in eine Verfolgungswelle umgebracht. Jakobus. Gott nachfolgen heißt nicht gleich immer für Jesus sterben, jedenfalls nicht hier in Winterthur im Moment. Trotzdem muss ich manchmal etwas sterben lassen, damit ich, wie Jesus sagen kann, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht meinen Vorteil, sondern deine Freude möchte ich erfüllen. Das, was du willst, Vater, das möchte ich auch. So ein Diamant ist das härteste Material, das es gibt. Und darum kann er auch nur mit Diamant geschliffen werden. So auf den Schleifmaschinen hat es Diamantenstaub drauf. Für die kleineren und für die größeren wird ein Diamant mit einem Diamant gebohrt. Erklärt, wenn wir zuweilen miteinander unterwegs sind, es nicht so einfach ist, weil wir schleifen einander. Gegenseitig schleifen wir uns. Und geschliffen werden ist nicht immer schön. Also ein Juwel sind wir alle gerne, aber so dass das Zwischen ist nicht immer schön, wieder eine Kante und wieder eine Kante. Aber wenn es produktiver Schmerz ist, wenn ich nicht in einem Schmerz bin, der mich irgendwie am Boden hält, sondern wenn schon Schmerz, dann produktiv, dann lohnt sich das auf dem Weg zu diesem Juwel. Und Johannes, was wurde aus dem? Er ist in der Apostelgeschichte häufig mit Petrus zusammen und die wurden des Öfters gefangen gesetzt und auch gefoltert. Er trinkt also auch aus dem Kelch des Leidens. Nach der Kirchengeschichte hat ihn der Christenhasser Kaiser Domitian öffentlich in einem Bottich mit heißes Öl gesetzt, so ganz langsam hinein. Er wollte das zu einem Volksspektakel machen, aber das hat dem Johannes nichts gemacht. Der kam völlig unversehrt aus diesem Öl wieder heraus. Und was machst du mit einem, den du nicht umbringen kannst? Er wurde auf die Insel Patmos geschickt. Und da auf dieser Insel Patmos hat er die Offenbarungen geschrieben, also dieser Johannes hat die Offenbarung geschrieben, er hat auch, ich weiß nicht wo, die Johannesbriefe geschrieben und das Johannesevangelium. Aus dem Donnersohn wurde ein Apostel der Liebe. Er starb als letzter der Apostel im hohen Alter eines natürlichen Todes. Aus dem Rohdiamanten war ein Juwel Gottes geworden. Und jetzt Salome, die Mutter dieser Söhne. Sie hat verstanden, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, sie hat es spätestens dann verstanden, als er von diesem Leiden von seinen Söhnen, von ihren Söhnen sprach. Sie ist Jesus treu nachgefolgt und war mit dabei, mit Maria Magdalena. So standen sie in der Ferne von dem Kreuz, hat das mitbekommen. Sie half mit, die Kräuter für die Einbalsamierung zuzubereiten. Und sie begegnete ebenfalls den Engeln im leeren Grab, als Jesus schon auferstanden ist. Und sie gehörte wie ihre beiden Söhne zu der ersten Gemeinde, die sich da im Obergemach getroffen haben, bevor der Heilige Geist kam. Jesus hat aus dieser Familie Juwelen hervorgehen lassen. Und das ist das, was er auch mit dir und mit mir möchte. Er hat uns gemacht, er hat dich gemacht, er weiß ganz genau, was in dir drinsteckt. Er kennt die Güte von dir schon, bevor das irgendjemand anders sieht. Wisst ihr, was in Johannes 17 steht, also bevor Jesus ans Kreuz ging? Da steht, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und jetzt kommt's, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist dieses Gebet, das Jesus gebetet hat, kurz vor dem Garten Gethsemane. Und er war so überzeugt, dass diese 12 Jünger, einer hat ihn dann noch verraten, also einmal die anderen 11, zu dem würden, was er schon gesehen hat. Weil er hat schon in der Vergangenheit gesprochen, bevor es überhaupt so weit war. Sie waren immer noch ziemlich roh da, aber er wusste, dass seine Jünger sich entwickeln würden und für immer die Welt verändern. Durch die Auferstehung hat Jesus dem Tod für immer die Macht genommen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Und jetzt wohnt in uns diese Dynamiskraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die uns zu allem fähig macht. Und zwar zu allem, was Gott für uns vorbereitet hat. Zu allem, was Gott für uns vorgesehen hat, macht uns diese Kraft fähig. Weil unser Geist, wir haben einen Geist, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten kann, weil unser Geist Wesen von Gottes Wesen ist und weil da alles drin ist, aber es darf sich entfalten, sodass wir alles tun können, was Gott möchte. Mit ihm und für ihn und zu seiner Freude. Es macht nicht immer Spaß, aber es heißt, meine Freude, die Freude an ihm, an Jesus, das ist meine Stärke. Ich glaube, dass die Bibel alle Prinzipien enthält, damit wir ein Leben führen können, das Gott eben gefällt. Ich glaube, dass alles da drin ist. Man müsste es jetzt einfach lesen. Ich habe zum Beispiel, um diese Geschichte vorzubereiten, habe ich die Begegnung von Salome und ihren Söhnen mit Jesus aus der Ich-Perspektive geschrieben von Salome. Also ich habe mich in ihre Position hineinversetzt und habe es dann so gemacht. Und da habe ich gemerkt, da stoße ich an Widerstand, weil so stolz wie die ja da ist, möchte ich eigentlich ja nicht sein. Und bin es vielleicht doch manchmal. Oder vielleicht eben schätze ich mich auch manchmal falsch ein. Wir haben also die Bandbreite von ich kann alles, wie die Söhne, oder ich bin zu nichts fähig und Gott weiß das. Was ich auch öfters mache, um so nah wie möglich an das Wort Gottes zu kommen, ich schreibe es von Hand ab. Wenn du von Hand die Bibel abschreibst, kommst du viel tiefer und viel näher hinein, als wenn man es einfach nur liest. Hören ist auch nochmal eine Möglichkeit. Ich mache das auch. Ich habe so einen MP3-Player, manchmal habe ich die Bibel drauf oder Segnungen drauf und ich lege das mir unter das Kopfkissen. Und die Ohrstöpsel nicht ins Ohr, sondern nebenan und dann läuft das die ganze Nacht. Oder ich habe schon einfach tagelang, läuft das bei mir. Dass ich es immer wieder höre, mein Geist nimmt das auf, auch wenn meine Seele irgendwie anders beschäftigt ist. Und es gibt so unzählige Arten, dass es wirklich Spaß macht, ins Wort Gottes hineinzukommen und Jesus kennenzulernen und herauszufinden, was möchte er für mein Leben. Ich glaube wirklich, jedes Problem lässt sich lösen, wenn wir es im Wort Gottes suchen gehen. Eine Möglichkeit, die ich jetzt angefangen habe, das sind Bibelstudien-Tools, die kann man herunterladen. Und da kommt jede Woche für eine Viertelstunde kommt eine Einführung, was man macht. Ich habe jetzt das zum Beispiel durchgearbeitet zum Thema Anbetung. Ich habe mir 40 Männer und Frauen der Bibel genommen und habe überall geschaut, wie haben die angebetet zum Thema Anbetung. Und Anbetung ist ja nicht nur hier heute Morgen diese Dreiviertelstunde. Anbetung ist alles, was Gott ehrt und was ihm Freude macht. Und Anbetung ist nicht für mich. Es kann ganz schwierig sein, ihn anzubeten. Und ich habe 40 Leute durchgearbeitet und gesehen, wie haben die angebetet, was haben sie gemacht, was hat Gott gesagt, wie ist es herausgekommen und wie bete ich an und was würde ich gerne machen, was ich da sehe, was überhaupt nicht so ein bisschen heraus. Was ist denn Anbetung? Es ist so vielfältig. Und da kommst du Jesus ganz schön nahe und er kann dich schleifen. Und wenn du das noch mit anderen teilst, dann findet das so ein bisschen gegenseitig statt. Und das ist etwas ganz Tiefes, nicht immer Einfaches, aber etwas Wunderschönes, das uns wirklich zu Jesus näher bringt. Und ich weiß, Samira, glaube ich, wer hat das auch mal gesagt? Das Ziel ist, Jesus näher kommen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Aus der Sklaverei heraus, das ist auch im Lied vorgekommen, hinein in die Sohnschaft Gottes. Und so hat Gott uns eben gemacht. Es ist da. Es ist wirklich da. Vom Rohdiamanten zum Juwel. Gott hat dich auserwählt und hat alles in dich hineingelegt, damit du zusammen mit anderen so in diese Krone eingesetzt werden kannst. In Zacharia 9, Vers 16 heißt es, dass die Menschen die Edelsteine sind in seiner Krone. Und du bist eingeladen, dich diesem Diamantenschleifer, mein Gott, ich habe einen neuen Namen gefunden durch dieses Vorbereiten, mein Gott, der Diamantenschleifer. Ich gebe Gott gerne Namen, es wird dann so persönlich. Mein Gott, der Diamantenschleifer, hält dich in seiner Hand. Und du darfst sicher sein, dass er das schleift und poliert, was es braucht, damit du ein Juwel bist und nicht zerbrichst, sondern ein Juwel, das in seiner Krone landet. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für diese kostbaren Menschen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du sie ausgesucht und gemacht hast. Und jetzt spreche ich direkt zu eurem Geist. Du Geist, Wesen von Gottes Wesen, wunderbar geschaffen. Bevor Gott die Welt gemacht hat, hat er dich gemacht. Und er weiß genau, wie, wann und warum er dich gemacht hat. Und du bist so kostbar in seinen Augen. Und du bist fähig, dich zu entwickeln, dich zu entfalten und zu diesem Juwel zu werden. Du bist fähig, so nahe an Gott zu kommen, dass er dich schleifen kann. Und er macht das mit einem liebenden Herzen. Und ich segne dich, dass du all das werden kannst, wozu Gott dich berufen hat, dass du all das werden kannst, was Gott in dich hineingelegt hat, dass dich nichts aufhalten kann, in dieses Leuchten für ihn hineinzukommen, zu seiner Freude, zu seiner Ehre. Und dass du andere mitnehmen kannst und dass wir einmal diese ganze Krone ausfüllen. Dass wir einmal seine Herrlichkeit widerspiegeln. Du gehörst zu seiner Braut und wir werden einmal makellos und rein und vollkommen vor ihm stehen. Und er sieht dich jetzt schon als diese Braut. Er weiß, zu was du fähig bist. Ich lade dich ein, dich nach dem auszustrecken und dahin zu kommen, so wie Jesus dich sieht und mit dieser Autorität, die er dir gegeben hat, in seinem Reich unterwegs zu sein. Sei gesegnet, du zu sein, so wie Gott dich sieht und dich liebt. Amen.
Oh, In your hands, I will be near, near.